jetzt anfangen, euch eine Frage stellen. Wir haben jetzt die Kinder nicht mehr hier, deswegen müsst ihr euch ein bisschen in die Zeit zurückversetzen und überlegen. Wir sind ja jetzt in der Adventszeit und Adventszeit ist ja fast Weihnachtszeit. Deswegen Weihnachtsgeschenke. Gab es jemals, ich glaube für viele von euch, etwas, was ihr euch gewünscht habt, habt ihr gesagt, das hätte ich gerne zu Weihnachten als Kind, vielleicht so etwas zum Spielen, ein Lego-Technik, Betonmischer oder ein Holzbaukasten, irgendetwas, Videospiel. Auf jeden Fall, aus irgendeinem Grund, ihr habt irgendwas anderes bekommen. Oder das, was ihr euch gewünscht habt, habt ihr nicht bekommen. Ist das jemandem schon mal passiert? Okay. Gut. Dann könnt ihr wahrscheinlich jedes Jahr, okay, das tut mir leid für dich, Chris. Aber stellt euch vor, habt ihr es in Gedanken, dieses Geschenk, und es würde jetzt jemand kommen, jetzt, wo ihr schon erwachsen seid, und sagt, hier hast du jetzt dein Lego-Set oder dein 20 Jahre altes Videospiel. Das würde irgendwie nicht mehr so passen, oder? Ja. Ja, die Zeiten ändern sich eben und die Bedürfnisse ändern sich auch, manche, und die Wünsche. Aber es gibt schon Sachen und vor allem innere Bedürfnisse, die bleiben länger. Oder solche, die ändern sich natürlich nicht. Die menschliche Natur ist halt eben so, wie sie ist, und gewisse Sachen brauchen wir. Und gut, dass wir einen Gott haben, der das gut kennt. Wir werden später noch darauf zurückkommen. Jetzt lesen wir erstmal in Römer 11, der Simon hilft mir, 33. Ja, das steht da klein geschrieben, ich lese es von hier. Welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Also wir haben einen Gott, der groß ist, der gut ist, der alles kennt, aus dem alles ist. Und er kennt auch jeden Einzelnen persönlich von A bis Z, A für Agel und Z, weiß jemand, wofür Z steht? Das ist Zacharias. Ja, wir lesen jetzt Lukas 1. Da wird uns jemand beschrieben und der heißt Zacharias. Der lebte in den Tagen des Herodes, Lukas 1, Vers 5, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, gab es einen Priester unter der Abteilung Abias mit dem Namen Zacharias, und seine Frau war von den Töchtern Aarons und hieß Elisabeth. Also, das ist der Zacharias, und es steht noch ein bisschen mehr über ihn. Sie waren, und seine Frau natürlich, sie waren beide gerecht vor Gott und lebten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Also sehr gute und angenehme Menschen, aufrichtig. Aber sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und sie waren beide hochbetagt. Ich habe mal ein bisschen geschaut, weil es hat mich interessiert, wie alt kann der gewesen sein, wenn es steht hochbetagt. Und tatsächlich, wir wissen nicht ganz genau, aber wir haben eine Obergrenze. In 4. Mose 8 steht, ein Priester in Dienst darf von 25 bis 50 dienen. Also er war hochbetagt, aber er war höchstens 50 Jahre alt. Ja. Das steht so in der Bibel. Okay, und dieser Zacharias, der wünscht sich eben ein Kind, und seine Frau, aber es ist halt nicht mehr so die Perspektive dafür. Und ich weiß auch nicht, wie ernsthaft er sich tatsächlich das noch hätte vorstellen können. Wir lesen ja später noch die Reaktionen, aber ich kann mir gut vorstellen, vielleicht hat er das noch so gebetet, vielleicht hatten sie so eine Gewohnheit zu Hause, dass sie gesagt haben, ja, wir beten halt für ein Kind und an jeden Abend haben sie sich hingekniet und gesagt, ah, Herr, schenk uns ein Kind. Vielleicht hat sich das dann auch so ein bisschen durchgesetzt und dann schließlich, ja, man betet halt weiter, weil was soll man tun? Aber es kann schon sein, natürlich, wenn man merkt, ich gehe jetzt auf die 50 zu, dann sieht man, okay, das wird vielleicht nicht mehr etwas. Und dann kommt die Zeit für ihn, in den Dienst zu kommen. Also das war bei den Priestern so, bei den Leviten, die waren in Einheiten, in Abteilungen und die haben immer rotiert und eine hat dann den Dienst für eine gewisse Zeit gemacht und dann war seine Einheit an der Reihe und das war so, da hat man dann gezogen für das Räucheropfer, wer nach vorne kommen darf. Natürlich diese Gruppe, in der er war, die war sehr groß und wenige Leute haben jemals in ihrem Leben überhaupt in den Dienst nach vorne kommen können, weil das war ja auch immer größer. Deswegen, als dann gezogen wurde und tatsächlich Zacharias sein Name drin war, das war schon eine große Sache für ihn. Auch wahrscheinlich am Ende seines Dienstes. Deswegen ja, etwas Spezielles. Also, ich lese mal weiter. Er war, Vers 8, er war in der Ordnung seiner Abteilung in den Priesterdienst vor Gott. Nach der Gewohnheit des Priestertums tat das ihn das Los traf, in den Tempel des Herrn zu gehen und zu räuchern. Und die ganze Volksmenge war draußen und betete zur Stunde des Räucherns. Alle warten, dass der seinen Dienst tut und der geht da hinein und räuchert im Heiligtum. Und ja, das ist halt so eine Zeremonie, die immer stattfindet. Und dann erwartet man, irgendwann wird das getan und dann kommt er wieder raus. Okay. Hineinversetzen wir uns in den Zacharias zu diesem Moment. Was denkt ihr, war in seinem Gedächtnis? Was hat er sich vorgestellt? Ich glaube nicht, dass er in dem Moment gedacht hat an seine Wünsche oder an den Kindeswunsch, den er hatte. Wahrscheinlich hat er sich stark konzentriert auf den Dienst, den er gemacht hat, wo er wahrscheinlich auch sein Leben lang das trainiert hat und gehofft hat, eines Tages in hohem Alter komme ich vielleicht doch noch den Dienst zu tun und war wahrscheinlich für ihn sogar das eine Gebetserhöhung, dass er das überhaupt tun durfte. Und dann geht er dort und dient dem Herrn und räuchert und macht seine Aufgaben und plötzlich geschieht etwas Unerwartetes. In Vers 11 lesen wir, da erschien ihm ein Engel des Herrn und er stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Und der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären. Und du sollst ihn nennen Johannes. Er wird für dich Freude und Wonne sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und schon von Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele Kinder Israel wird er zum Herrn, ihren Gott, bekehren. Und er wird ihm hergehen im Geist des Herrn und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und Ungehorsame zur Weisheit der Gerechten, um den Herrn ein gut vorbereitetes Volk zuzurichten. Jetzt sagt ihm der Engel das. Und was er hier sagt, er zitiert eine sehr alte Prophezeiung aus dem Propheten Maleachi, was eigentlich die letzten drei Verse im Alten Testament sind. Und das war damals zu seiner Zeit schon mindestens 400 Jahre in der Vergangenheit. Und er sagt, schau, in deinem Leben wird sich erfüllen nicht nur dein Gebet, was du gebetet hast, nämlich dass du ein Kind bekommst und es dann dein Sohn ist, den du erwartet hast, sondern es ist die Erfüllung von etwas, was viel länger schon Leute sich gewünscht haben und gebetet. Unzählige Generationen, 400 Jahre, haben Leute gesagt, wann kommt endlich dieser Elias? Und heutzutage noch, die Juden erwarten, dass der Prophet Elia kommt. Zum Beispiel am Passafest wird immer ein Glas oder ein Becher aufbewahrt und der ist reserviert für den Propheten Elia, falls er zur Tür reinkommt und den haben will. Und so eine Erwartungshaltung war das. Und natürlich, das scheint ein bisschen schwer zu glauben. Er kann es nicht ganz glauben. Der Engel sagt, okay, deswegen wirst du jetzt auch eine Zeit lang nicht sprechen können. Und das ist ja dann auch schwer gewesen für ihn zu kommunizieren. Ich weiß, in unserer Gemeinde in letzter Zeit haben auch einige Schwierigkeiten gehabt mit der Stimme. Vor zwei Wochen bin ich auch reingekommen und Leute haben mich gefragt, hey Ariel, wie geht's dir und was machst du? Und ich konnte nichts sagen. Und dann, ich habe das nur für einen Tag gehabt, aber der Zacharias hatte das ein bisschen länger. Bei ihm hat es 9 Monate gedauert. Also machen wir einen kleinen Zeitsprung, 9 Monate. Seine Frau tatsächlich ist schwanger geworden. Und irgendwann kommt das Kind dann auch zur Welt. Und alle freuen sich natürlich, die ganze Verwandtschaft, alle sind dort. Und das Kind zu sehen nach 8 Tagen ist so, wie das üblich ist bei den Juden, die Beschneidung. Und dann kommen alle zusammen. Und der Vater vom Zacharias, der ist auch da, ratet mal, wie der heißt. Der ist auch Zacharias. Und dann sagt er, ja, wir haben halt hier den Sohn und der wird natürlich auch Zacharias heißen, weil ich bin Zacharias und du Zacharias und so geht das halt weiter. Und Elisabeth, seine Frau, sagt, nee, der heißt nicht Zacharias, der heißt Johannes. Okay, aber warum? Weil Zacharias ist eigentlich ein ganz schöner Name. Das bedeutet ja, Zachar, Gott hat sich erinnert. Gott hat sich erinnert, dass wir ein Kind wollen und jetzt hat er uns gegeben, das passt doch voll. Warum wollen wir das nicht haben? Und dann fragen sie den Vater natürlich und der kann nicht sprechen. Sagen sie, komm, gib mir mal das iPad und dann schreibe ich das auf. Und dann, was schreibt er darauf? Er schreibt Johannes. Und dann kann er wieder sprechen. Aber Johannes, weiß jemand, was Johannes bedeutet? Gott ist gnädig. Also wollen wir, dass Gott sich an unsere Wünsche erinnert oder wollen wir, dass Gott gnädig zu uns ist? Das eine schließt das andere nicht aus, aber Gottes Gnade ist viel größer, als was wir uns vorstellen können. Jetzt machen wir noch einen kleinen Zeitsprung und gehen 30 Jahre in die Zukunft. Johannes ist schon erwachsen. Er hat alles das getan, was der Engel vorausgesagt hat. Er war ein großer Prophet und Jesus sagt sogar über ihn, Matthäus 11,11 sagt, ich sage euch, unter den von Frau Geborenen ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Also das war sehr, sehr große Leistung oder sehr, er war ein sehr bekannter Mensch gewesen. Und er hat auch Jesus getauft und große Sachen sind durch ihn geschehen. Und ich will jetzt aber den Fokus weiter darauf richten, was Jesus dann getan hat. Wir schauen nämlich auf eine andere Verheißung, die zur damaligen Zeit auch so in der Bevölkerung war und wo die Leute sich gewünscht haben, dass es in Erfüllung geht. Und das ist zwar, es gibt mehrere Stellen, aber ich lese jetzt Jesaja 25, Vers 7. Da ist die Erwartung von jemandem, von dem es heißt, er verschlingt auf diesem Berg die Hülle, die alle Völker verhüllt, und die Decke, die alle Nationen bedeckt. Er hat den Tod für immer verschlungen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen, und die Schande seines Volkes entfernt er von der ganzen Erde. Denn der Herr hat gesprochen. Also die Leute erwarten den Messias. Die Leute erwarten, dass jemand kommt, dass jemand diese Lage, in der sie sich befinden, unter der Besatzung vom römischen Imperium, das Imperium, was alle Völker besetzt und unterdrückt, dass das gebrochen wird, dass ein König kommt, der die Unabhängigkeit wiederherstellt, den Thron Davids und wieder zur alten Größe führt. Das war, sie haben gesagt, schau mal, das steht doch hier im Wort Gottes, das erwarten wir. Und eines Tages, Jesus hat seinen Dienst gemacht, 3 Jahre lang, und dann kommt er schließlich nach Jerusalem rein, er reitet auf dem Esel, ihr kennt es noch von Palmsonntag, und alle Menschen sagen, okay, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt wissen wir, der kommt, das ist der Messias, wir haben gesehen, der hat Wunder getan, der hat gepredigt, der ist authentisch, das können wir glauben und jetzt geht's los. Jetzt kommt er in die Hauptstadt und dann wird für Ordnung gesorgt. Und in dieser Atmosphäre, in dieser Erwartungshaltung nahen sie sich dem Fest. Die haben auch Passafest damals gefeiert. Es kann gut sein, dass sie vielleicht auch diesen Becher da hatten für Elias. Ich weiß nicht, ob die Tradition damals schon gab. Aber dann sitzen sie dort an dem Tisch und das ist so die Stimmungslage, in der sie sind. Und Jesus hat schon den Jüngern ein paar Mal gesagt, wie ungefähr das sein wird, dass er sterben wird am Kreuz, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Aber es war alles so ein bisschen kryptisch und ich weiß nicht, wie wortwörtlich die Jünger das genommen haben. Offensichtlich nicht so sehr, weil sie waren dann ziemlich überrascht von dem, was gekommen ist. Aber sie sitzen dort an diesem Tisch. Und es ist das letzte Mal, wo sie alle zusammensitzen. Sogar Judas Iskariot ist noch dabei. Und Jesus sagt, das ist jetzt das letzte Mal. Wir werden nicht mehr Gemeinschaft haben, bis ich nicht im Himmelreich bin. Und da ist natürlich ein bisschen eine Enttäuschung. Weil was ist von dem großen Projekt, von dem neuen Reich, von dem, was Leute sich vorgestellt haben. Auch in dem Volk ist eine Enttäuschung, als sie merken, da geht nichts voran. Das Volk wendet sich auch gegen ihn. Sie sagen, Wir möchten Jesus gekreuzigt haben und nicht den anderen Verbrecher. Und es ist so ein bisschen das Gefühl, okay, die Verheißung ist jetzt nicht so erfüllt, das kommt halt irgendwann später. Das war es jetzt nicht, wir warten auf den nächsten Messias. Und so ist es aber nicht gewesen, denn solche Messiasse sind auch gekommen. Es gab ein paar Jahre später neuer Aufstand von einer gewissen Bar Kochba, der hat tatsächlich so Leute geholt und Aufstand gemacht. Es hat zu einer großen Katastrophe geführt. Aber das, was Jesus getan hat, er ist weitergegangen. Er hat nicht nur das Kind gegeben, das für die eigene Familie, sondern er hat eine weitere Perspektive reingebracht. Er hat gesagt, ich bin hier gekommen für die ganze Menschheit, er ist für Sünden des ganzen Planeten gestorben, und eigentlich passt es dann im Nachhinein noch viel besser, wenn wir hier wieder lesen. Auf diesem Berg, auf Golgatha, hat er das verschlungen. Er hat die Decke, die auf alle Nationen bedeckt hat, nicht das Römische Reich, sondern die Sünde, die uns bedrückt, das Bedürfnis, das sich nicht ändert, ob wir Kinder oder alt sind oder mittendrin, hat er besiegt an einem Kreuz. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Das ist das Ende von allem Leid. Noch haben wir es noch nicht ganz, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Das ist die Perspektive, die er gibt. Und das ist, was wir uns nicht hätten vorstellen können. Aber er hat es uns gemacht. Er hat noch viel mehr, als wir hätten uns ausdenken können. Er hat sich nicht nur erinnert an, was er uns gesagt hat, sondern er hat uns eine neue Kreatur gemacht in ihm, und durch ihn dürfen wir ein neues Leben haben. Er hat Gnade gegeben. Johannes, das bedeutet, der Herr ist gnädig. Und wir wollen jetzt auch gemeinsam das wieder erleben, was Jesus mit den Jüngern getan hat, nämlich das Abendmahl. Er hat gesagt, wir sollen das zu seiner Erinnerung tun. Ich lese das nochmal vor. Es steht in 1. Korinther 23. Vielleicht können wir schon einmal aufstehen und uns darauf vorbereiten, innerlich. Und Ralf und Miri, ihr könnt vielleicht auch schon kommen. Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dieses tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dieses tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird sich schuldig sein am Leib des Blut des Herrn. Deshalb, der Mensch prüfe sich selbst, und dann esse er vom Brot und trinke aus diesem Kelch. Das werden wir jetzt gleich tun. Wir werden das Austeilen und gemeinsam Essen. Deswegen tut das, was hier steht, überprüft ihr euch und dann lasst uns das gemeinsam machen.